ARD.
Eigentlich, Elke, heißt es doch die Polizei, unser Freund und Helfer. Sie fahren Streife, sie jagen Verbrecher in der Nacht. Sie finden verlorene Kinder, manchmal auch verlorene Handtaschen. Und wenn Stadtderby in Hamburg angesagt ist, dann sind sie es, die sich zwischen die HSV und die St. Pauli-Fans schmeißen müssen. Und ich sage dieses eigentlich, weil es eben auch ein paar schwarze Schafe unter ihnen gibt. Und über die reden wir heute.
Ja genau, in dieser Folge geht es um Polizeigewalt und darum, warum die so schwer zu beweisen ist. Ganz konkret geht es um einen Polizisten, der unangemessen brutal vorgegangen sein soll und um einen ziemlich cleveren Anwalt, der es mit einer List geschafft hat, genau diesen Polizisten zu überführen.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen im Gerichtssaal 237. Ich bin Elke Spanner und im Gerichtssaal 237 in Hamburg, da sitze ich ziemlich häufig. Ich bin nämlich Gerichtsreporterin und Juristin und genau in diesem Saal, da werden sehr viele, sehr spannende Prozesse verhandelt.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Elkes Kollegin. Und diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Als Journalistin sitze ich im Alltag tatsächlich ziemlich wenig am Schreibtisch, sondern bin in Hamburg unterwegs. Und das auch oft, wenn demonstriert wird. Und das Bild, was sich dann vor Ort bietet, das kenne ich demzufolge ganz gut. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut an diese Corona-Spaziergänge, waren es ja manchmal, weniger Demonstrationen, wo man vorher nie so genau wusste, wird es überhaupt eine Demo? Wenn ja, wird sie richtig groß? Bleibt sie klein? Und in genau so ein Setting geht es jetzt. Und zwar mitten in der Hamburger Innenstadt. Es geht nämlich an den Ballindamm. Das ist, ich würde mal sagen, eine ziemlich schicke Ecke der Stadt. Direkt an der Binnenalster. Da hast du Blick auf das Wasser. Du siehst ein paar Enten, wenn es nicht zu kalt ist. Du hast im Hintergrund ein bisschen die noblen Kaufhäuser, edle Fassade. Also es ist schon ziemlich schick da. Touristen sind ganz viele zu sehen. Oder aber auch Menschen, die ganz gut betucht sind. Das ist das Setting, Elke, in das es jetzt geht.
Genau, und dahin geht es am Nachmittag des 5. Februar 2022. An diesem Nachmittag ist Robert B. mit Freundinnen und Freunden an der Hamburger Binnenalster unterwegs. Robert B. ist 36 Jahre alt und er ist Feuerwehrmann von Beruf, aber an diesem Nachmittag ist er ganz privat in der Stadt. Es ist die Hochphase der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Jedes Wochenende gehen Protestierende auf die Straße. Es ist zumeist so eine Mischung aus Impfgegnern, aus Corona-Leugnern, aus Verschwörungsideologen. Sie treffen sich da in ja entweder angemeldeten Demonstrationen oder auf verabredeten Spaziergängen in kleinen, aber trotzdem zusammenhängenden Gruppen. Auch an diesem Tag gehen sie wieder auf die Straße. Für den Morgen waren schon zwei Demonstrationen angemeldet. Die eine, die war in St. Pauli, die zweite, die war ungefähr genau da in der Innenstadt. Zu dieser Demonstration hatte die Anmelderin eigentlich 2000 Teilnehmende erwartet, es sind dann aber nur 400 gekommen. Diese Demo, die war am Vormittag, die ist auch schon längst vorbei, aber es schlendern immer noch kleine Grüppchen von Gegnern der Corona-Maßnahmen da in der Gegend um die Binnenalster herum. Sie bleiben hier und da stehen. Es sieht so aus, als wollten sie sich erneut zu einer Kundgebung formieren. Zu einer, die jetzt aber nicht angemeldet wäre. Deshalb ist auch die Polizei vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten, die sollen genau das verhindern, nämlich dass es zu einer verbotenen Demonstration kommt. Damals gilt ja auch noch das Abstandsgebot. Außerdem kann es am Rande dieser Kundgebung von Corona-Leugnern auch immer wieder zu kleinen Scharmützeln mit Gegendemonstrierenden kommen. All das will die Polizei verhindern. Ihr Auftrag ist es deswegen auch, Leute anzusprechen, die sich diesen Spaziergängern womöglich anschließen wollen. Auch Robert B., der schlendert da am Jungfernstieg entlang. Ob er zu der Szene der sogenannten Querdenker gehört oder nur ganz zufällig da vor Ort ist, das weiß man nicht. Das ist nicht wirklich aufgeklärt. Das spielt für diese Geschichte aber auch tatsächlich überhaupt keine Rolle. Er läuft jedenfalls gegen 16.42 Uhr, also zu der Zeit, zu der sich da immer mehr kleine Grüppchen wieder einfinden, mit seiner Lebensgefährtin und mit Freunden da entlang am Jungfernstieg Ecke Ballindamm. In der Hand hält er eine Packung Bratreis. Die hat er sich gerade vom Asia-Imbiss geholt. Er isst den Bratreis im Gehen. An der Ecke zum Ballindamm, da treffen Robert B. und seine Bekannten auf eine Gruppe Polizisten. Die sind natürlich uniformiert und sie haben Schlagstöcke dabei.
Wenn du jetzt von uniformierten Polizisten sprichst, habe ich sofort so ein Bild vor Augen, ganz in Schwarz, Helme auf dem Kopf, Schlagstöcke, so ein martialisches Bild. Und vor allem ja auch, wenn du gesagt hast, das war im Februar 22, also Maskenpflicht, das heißt, das galt damals ja auch für die Beamten. Das heißt, die waren außer einer schwarzen Masse mit weißem Fleck im Gesicht, war von denen nicht viel zu erkennen.
Ja, genau so ist es auch. Sie sind natürlich uniformiert und sie tragen auch Corona-Masken, also das Gesicht ist dadurch auch halb verdeckt. Einer dieser Polizisten, der spricht Robert B. an. Er hält ihn und die ganze kleine Gruppe an und fragt ihn dann, ob er zu der Demonstration gehen will. Andere Polizistinnen und Polizisten, die stellen sich dann direkt im Halbkreis um sie. Das Ganze nennt sich Sicherungskreis, das ist die Bezeichnung in der Polizeisprache. Robert B. aber, der sieht es überhaupt nicht ein, dass er stehen bleiben soll. Der hat inzwischen seinen Bratreis aufgegessen und jetzt will er die leere Packung zum Mülleimer bringen. Der Mülleimer, der ist allerdings hinter den Polizisten und Polizisten. Das heißt, er müsste aus diesem Sicherungskreis raus, um dahin zu kommen. Er sagt zu dem Polizisten, dass er dahin will, der verweigert ihm das aber. Und es kommt zum Wortgefecht. Der Polizist verwehrt den Durchgang, Robert B. beharrt darauf, es geht immer ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Und plötzlich macht der Polizist einen ganz energischen Schritt nach vorne, völlig überraschend. Er zieht seinen Schlagstock hervor, den er natürlich bei sich hat, und er schlägt Robert B. damit. Der, also Robert B., fällt hin auf den Boden. Da kommt noch eine zweite Polizistin dazu, die hilft dann ihrem Kollegen dabei. Sie wollen ihn jetzt fesseln, den Robert B. Dafür drücken sie ein Knie auf seinen Hals, um ihn festzuhalten. Und dann irgendwann gelingt es ihnen, ihm Handfesseln anzulegen. Und sie bringen Robert B. zur Polizeiwache.
Habe ich irgendwas verpasst? In welcher Welt geht das denn? Das für mich, so wenn ich hier so zuhöre, kam das vollkommen aus dem Nichts.
Nee, du hast da nichts verpasst. Robert B. ging es genauso. Der war auch komplett überrumpelt. Er erstattet dann später auch Anzeige. Er zeigt den Polizisten wegen Körperverletzung an. Aber die Polizei wiederum, die zeigt auch ihn an, Robert B. Die Behauptung ist, er habe den Polizisten zuerst angegriffen und dann habe er sich auch noch mit Gewalt gegen seine Festnahme gewehrt. So, Anna, und was glaubst du jetzt? Wer von den beiden landet wohl im Gericht auf der Anklagebank?
Ja gut, das wird schon Robert B. sein, aber der hatte ja auch Zeuginnen und Zeugen. Also ich bin gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Genau, es ist Robert B., der da im Gericht landet. Und zwar am 22. November 2022, also gut ein halbes Jahr später. Da beginnt sein Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht. Es ist dann so, wie bei jedem Prozess, dass die Staatsanwältin erstmal die Anklage verliest, sprich sie liest vor, was Robert B. genau vorgeworfen wird. Sie wirft Robert B. vor, dass er einen Polizisten attackiert und dann Widerstand gegen ihn geleistet habe. Die Version ist die, der Beamte habe ihn gestoppt, also Robert B. gestoppt, weil er glaubte, Robert B. wolle zu einer verbotenen Corona-Demonstration. Er habe dann von ihm verlangt, dass er sich ausweist. Robert B. habe aber stattdessen versucht, aus diesem Sicherungskreis rauszukommen. Als ihm das nicht gelang, da sei er mit den Fäusten auf den Polizisten vor ihm losgegangen. Er hätte versucht, ihn zu schlagen, hätte ihn aber nicht getroffen. Der Polizist, heißt es dann in der Anklage weiter, der hielt ihn mit einem Mehrzweckeinsatzstock, so ist der Fachterminus für diesen Schlagstock, dann erstmal in Schach. Dann brachte er ihn damit zu Boden und versuchte ihn zu fesseln. Dagegen dann habe sich Robert B. ganz massiv und mit aller Kraft gewehrt. Er musste demnach, also laut Anklage, von mehreren Polizisten auf den Bauch gedreht werden, damit ihm überhaupt die Hände auf dem Rücken gefesselt werden konnten. Die Vorwürfe gegen ihn lauten: tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Ist unser Robert denn so ein Dwayne Johnson, also so ein doppelter Mann eigentlich, wo du auf jeder Seite zwei Beamte brauchst, um ihn überhaupt mal auf den Boden zu kriegen? Oder wie stelle ich mir den vor?
Nee, eigentlich gar nicht. Also als Feuerwehrmann musst du natürlich schon fit sein. Ne? Das ist ja ein körperlich sehr herausfordernder Job und der ist auch sportlich, er wirkt auch trainiert, aber er ist jetzt nicht so ein Typ Muckibude, sondern ich fand, er war eher so ein Typ Marathonläufer, also so ein drahtiger, sehniger Typ, so ist er mir vorgekommen. Dann, nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat, ist das Staffelholz immer beim Angeklagten, sprich in dem Fall bei Robert B. Er wird dann gefragt, ob er sich zu den Vorwürfen äußern möchte. Er persönlich sagt nichts, aber sein Anwalt spricht für ihn. Der sagt aber erstmal nur in zwei ganz knappen Sätzen: Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe, er ist nachweislich unschuldig. Das ist sozusagen der Auftakt und dann, Anna, kommt der Polizist als Zeuge. Der Polizist, der ihn da zu Boden gebracht hatte. Wenn du jetzt als Zeugin oder Zeugin im Gericht geladen bist, dann musst du immer erstmal so einmal im Zusammenhang durcherzählen, was dir so einfällt, woran du dich erinnerst. Und danach gibt es dann erst konkrete Nachfragen. Das heißt, der Polizist wird jetzt aufgefordert, erzählen Sie mal, was ist damals da Ecke-Jungfernstieg-Ballendamm passiert. Und der Polizist, der sagt dann nochmal kurz zur Vorgeschichte, also dass es an diesen Wochenenden halt immer unangemeldete Demonstrationen gegeben habe. Und es hätte an dem Nachmittag auch in der Luft gelegen, dass sich da Leute wieder sammeln und womöglich zu einer Demonstration formieren wollen. Und deswegen hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen eben die Aufgabe gehabt, Leute anzusprechen, von denen sie vermuten würden, dass sie sich vielleicht da so einer Demo anschließen wollen.
Das hat es jetzt auch oft genug gegeben, das ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Nee, absolut nicht. Genau, das gab es immer wieder, fast jedes Wochenende. Und das hat ja auch einen gewissen Sinn natürlich gemacht, dass die Polizei das unterbinden wollte, schon alleine wegen des Abstandsgebots, ne, was da ja einfach eingehalten werden musste. Und an dem Nachmittag war es eben auch so. Die Aufgabe war, zu verhindern, dass es zu einer unangemeldeten Demonstration kommt. Dann wäre eben diese kleine Gruppe rund um Robert B. angeschlendert gekommen. Und der Chef dieses Polizisten, der sogenannte Gruppenführer, der hätte dann entschieden, dass Robert B. und seine Bekannten angesprochen werden sollten. Sie wollten sie eben auch darauf hinweisen, dass an dem Nachmittag keine Versammlung erlaubt war und sie halt gar nicht erst versuchen sollten, sich da einer Demo anzuschließen. Der Polizist sagt, das wären erst nur 3 Leute gewesen. Später wären dann aus Solidaritätseffekten, als die Situation dann losging, noch mehr Leute dazugekommen. Und sie selbst, also die Polizisten, die wären zu 5 oder zu 6 damals vor Ort gewesen.
Naja, aber zwischen eine Gruppe ansprechen und der Nummer, die dann abgezogen wurde, da liegen ja Welten. Also ich meine, wenn ich schon höre, Knie auf Hals gedrückt, ich glaube, das geht jedem, der uns hier zuhört, so. Da hat man ja sofort diese fürchterliche Geschichte aus Amerika vor Augen, wo die amerikanischen Polizisten dem schwarzen Floyd, meine ich, hieß er, ja, die erdrückt haben. Ja, also sie haben ihn umgebracht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ein besseres Wort finde, aber nein, sie haben ihn umgebracht. Ich glaube, das hat man, diese Assoziation hat man natürlich ganz schnell. Und trotzdem habe ich auch so ein leises, Polizist möchte ich zu Corona-Zeiten auch nicht gewesen sein oder Polizistin. Das war ja schon auch eine unangenehme Zeit aus deren Sicht. Ständig gab es neue Regeln, die man gefühlt täglich gewechselt. Und man musste irgendwas durchsetzen, was man großenteils selber gar nicht verstanden hat, geschweige denn, dass es die verstanden hätten, die vor einem standen. Also ich glaube, dass das auch aus Polizistensicht eine echt unschöne Zeit war. Waren so ein bisschen die Prügelknaben der Nation. Aber trotzdem ist das, was da passiert ist, ja überhaupt nicht zu rechtfertigen. Wie sind die überhaupt auf Robert B. als Gruppe gekommen? Also gab es da Anhaltspunkte? Stand ja nicht, war ja ein ganz normal gekleideter Mensch, war ja nicht zu erkennen eigentlich.
Ja, der Polizist sagt dann da als Zeuge, dass er in dieser Gruppe, die da kam, rund um Robert B. eine aggressive Grundstimmung gespürt habe. Er sagt, die hätten auch gleich eine Konfrontation aufbauen wollen. Das war so sein Eindruck. Dann wäre Robert B. jedenfalls mit seiner Pappschachtel, dieser Schachtel, wo dann der Bratreis mal drin war, auf ihn zugekommen und hätte gesagt, dass er die jetzt wegwerfen will. Der Polizist hätte da gesagt, nee, und Robert B. hätte aber gesagt, doch. Robert B., das sagt der Polizist da als Zeuge im Gericht, der hätte dann versucht, aus diesem Sicherungskreis rauszukommen. Deswegen hätte der Polizist ihn dann zurückgestoßen und seinen Schlagstock gezogen. Und da sagt er zur Begründung, ich habe bemerkt, dass er, also Robert B., eine kräftige Figur hat. Woraufhin die Richterin dann kurz einwirft, naja, das haben Sie aber auch. Ja, und dann sagt der Polizist, wurde die Situation dynamisch. Das ist seine Bezeichnung dafür. Da hätten sich nämlich immer mehr Leute eingeschaltet und hätten gefragt, was denn hier los sei, was denn das für eine Auseinandersetzung wäre, was die Polizei da macht. Robert B., der hätte dann nochmal versucht, aus diesem Kreis rauszukommen. Der Polizist hätte ihn wieder zurückgestoßen und dann, sagt er, sei es, so wörtlich, sehr dynamisch geworden. Da wäre Robert B. nämlich dann mit erhobener Faust auf ihn, dem Polizisten, zugekommen und er hätte direkt eine Schlagbewegung mit der Faust in Richtung des Polizisten gemacht. Er wird dann sogar aufgefordert, da als Zeuge, diesen Schlag mal vorzumachen. Ja, und dann spielt er das Ganze im Gericht sogar vor.
Laientheater im Gericht, ist das üblich?
Ja, das ist tatsächlich üblich, so dass Zeuginnen und Zeugen oder auch Angeklagte mal was vorspielen müssen. Es ist ja so, dass du Situationen, Begebenheit mit deinen Worten beschreiben musst, aber die Worte, die haben natürlich ihre Grenzen. Du kannst viele Sachen einfach dann doch nicht so plastisch darstellen. Und deswegen kommt es durchaus vor, dass es heißt, machen Sie das mal vor. Oder manchmal musst du auch eine Situation aufzeichnen, ne? Also wenn es darum geht, wer hat wo genau gestanden, wer hat was gemacht, dann heißt es, kommen Sie mal her, hier ist ein Blatt, hier ist ein Stift, zeichnen Sie das mal auf. Also das ist ein übliches Vorgehen. Ich fand es da natürlich total interessant zu sehen, wie der Angeklagte Robert B. das Ganze dann beobachtet hat. Der hat ja natürlich da dem Polizisten zugesehen und der selber hat ja natürlich einen ganz anderen Ablauf im Kopf und sieht dann da, wie der Polizist irgendwas vorspielt, von dem Robert B. in dem Moment gedacht haben wird, so, das habe ich doch eigentlich gar nicht gemacht.
Hast du ihm dabei ins Gesicht gucken können, also dem Robert? Also hast du den beobachten können?
Ja, ich habe ihn beobachtet. Der hat eigentlich beim ganzen Prozess die ganze Zeit einfach nur starr da gesessen und seinen Anwalt machen lassen. Der Polizist, der zeigt dann auch noch, wie er selber in etwa mit diesem Schlagstock Richtung des Oberkörpers von Robert B. geschlagen hat. Der wollte dann angeblich wieder auf den Polizisten los und der Polizist sagt, deshalb hätte er Robert B. dann kurzerhand zu Boden gebracht mit Hilfe von Kollegen. Da hätte er ihn dann aufgefordert, sich auf den Bauch zu legen und die Hände auf den Rücken zu tun. Das hätte Robert B. aber nicht gemacht. Er hätte sich in einer Embryonalstellung hingelegt und hätte dann alle Muskeln total angespannt, sodass es dem Polizisten erstmal einfach überhaupt nicht gelungen sei, so die Arme unter ihm hervorzuziehen und ihm dann endlich diese Handfesseln anzulegen. Und irgendwann hat das dann aber geschafft und dann sagt der Polizist dazu wörtlich, und erst dann ist Ruhe eingekehrt. Und er fasst es dann nochmal so zusammen, dass Robert B. ein sehr aggressives Verhalten gezeigt habe. So die Worte des Polizisten. Ja, als er dann damit fertig war, hatte ich den Eindruck, dass die Richterin da tatsächlich auch ein bisschen skeptisch war. Also sie hat ihm dann relativ viel dazu gefragt. Sie hat dann zum Beispiel gefragt, naja, aber der Angeklagte, der hat ihnen damals doch gesagt, er wollte nur mit seiner Pappschachtel zum Mülleimer. So, was ist denn daran aggressiv? Wo haben Sie denn da Aggressivität gespürt? Und dazu sagt der Polizist, naja, das war vor allem, als wir ihn dann zu Boden gebracht haben. Er sagt noch, Robert B., der fixierte mich da mit den Augen und hat mich aufgefordert, meine Maske abzunehmen. Das habe ich als sehr provokant empfunden. Die Richterin sagt dann nochmal, sie versucht dann nochmal so in meinem Gefühl so ein bisschen den Wind rauszunehmen aus den Segeln und meint so, naja, Sie müssen aber schon ja unterscheiden, so zwischen dieser erstmal grundgesellschaftlichen Stimmung, die damals herrschte, zwischen der Atmosphäre der Stimmung, die da am Jungfernstieg war, an konkret diesem Nachmittag, und aber zwischen der Stimmung, die nun konkret von unserem Herrn B. hier ausging. Und der hat da doch gar nichts gemacht, sagt die Richterin nochmal. Und dazu sagt der Polizist dann, naja, aber er hat versucht, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Und dann sagt er wörtlich, ich habe seine körperliche Haltung als kampfbereit empfunden.
Kampfbereiter Embryo. Du hast ja vorhin von einer Embryonalhaltung gesprochen. Das ist ja in meiner Vorstellung genau die Haltung, die du einnimmst, wenn du dich schützen willst. Wenn du dich so zusammenziehst und dich als Embryo zusammenziehst, dann ist es genau das Gegenteil von aggressiv, nämlich ängstlich, schutzsuchend.
Ja, die Richterin hat das auch nicht überzeugt. Sie fragt dann nochmal, worin genau lag jetzt der Widerstand? Und dann sagt der Polizist halt, es war nicht möglich, trotz Kraftanstrengung ihm die Arme unterm Körper hervorzuziehen. Soweit die Aussage des Polizisten. Dann gibt's ja immer so eine kleine Fragerunde. So die ganzen einzelnen Details lasse ich jetzt mal weg. Die tun nicht so viel zur Sache, bis dann der Rechtsanwalt drankommt. Der lässt erstmal nochmal explizit protokollieren die Aussage. Der Polizist wollte also die Kampfbereitschaft von Robert B. brechen und Angriffe unterbinden. Das steht dann da in so einem Protokoll schwarz auf weiß. Dann fragt der Anwalt den Polizisten, ob er eigentlich auch bereit wäre, das alles unter Eid auszusagen. Und der Polizist, der guckt da wirklich ein bisschen erschrocken. Über die Frage, inwiefern Zeuginnen und Zeugen vereidigt werden, haben wir ja schon mal in unserer Rocker-Doppelfolge gesprochen. Das war dann in Folge 4 und 5. Und da haben wir schon erklärt, also wenn du unter Eid falsch aussagst, dann steht darauf eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also mein Eid, das ist nicht nur ein Vergehen, wie es juristisch heißt, sondern ein Verbrechen, also eine schwere Straftat. Und bei einem Polizisten hätte so ein Meineid, eine Verurteilung wegen eines Meineids, sehr schwerwiegende Folgen. Er würde dann nämlich mit größter Wahrscheinlichkeit seinen Job verlieren. Das heißt, in dem Moment, wo das Wort Meineid im Raum steht oder Vereidigung, zucken erstmal alle zusammen. Der Polizist sowieso. Aber auch die Staatsanwältin und die Richterin, die wissen natürlich ja auch alle, was das bedeuten würde. Und die Staatsanwältin sagt dann, nee, also aus ihrer Sicht wäre eine Vereidigung nicht nötig. Und die Richterin, die versucht dann da so ein bisschen, glaube ich, Schärfe aus der Situation rauszunehmen, so habe ich das empfunden. Und die schlägt dann so einen vermittelten Weg vor und sagt, ich würde sagen, wir hören erstmal noch die restlichen Zeuginnen und Zeugen. Wir entlassen den Polizisten noch nicht als Zeugen. Das heißt, er muss noch draußen vorm Saal warten. Er darf noch nicht gehen. Wir behalten uns vor, ihn später noch mal reinzuholen. Das ist der Mittelweg, den die Richterin, die ich da sehr diplomatisch fand, an der Stelle gewählt hat. Ja, es kommt dann erst noch einer der Bekannten von Robert B. als Zeugen. Der sagt nur, wieso, der hat doch damals gar nichts getan. Dann kommt noch mal eine Polizistin, die da in der Situation bei der Festnahme geholfen hat. Die sagt, sie hätte den Vorfall davor, als es um den Bratreis und den Mülleimer ging, das hätte sie alles gar nicht mitbekommen. Aber dann hätte der Polizist, der da mit dem Schlagstock geschlagen hat, ihr halt schnell gesagt, was los war. Und dann hat sie ihm halt geholfen, Robert B. zu fesseln. Und sie sagt dann noch so, also für mich besteht kein Zweifel, wenn der Kollege das so sagt, dass es dann auch so war.
Spätestens jetzt klingt es für mich natürlich so, als sei sich der Polizist ziemlich sicher, wenn er auch noch eine Polizistin hat, die ihm sozusagen den Rücken deckt. Und nicht umsonst kommen ja auch Fälle von Polizeigewalt tatsächlich echt selten vor Gericht. Und ich erwische mich schon manchmal dabei, wenn ich so auf der Straße beobachte, wenn zwei Polizisten zwei, sagen wir mal, junge Männer im Straßenverkehr anhalten und die für ja in aller Regel gute Gründe, ich will jetzt überhaupt kein Polizeibashing betreiben, aber wenn nicht, wenn da mal was nicht ganz sauber ist, dann ist ja auch klar, wie das vor Gericht ausgeht, weil wem wird man wohl glauben?
Das ist auch wirklich ein sehr typisches Problem. Es ist ja im Grunde die ganz klassische Konstellation in diesen Fällen, dass du eine Aussage gegen Aussage hast. Du hast dann Aussage eines verbeamteten, uniformierten Polizisten und einer Zivilperson, zu der du häufig zum Hintergrund nicht viel weißt, also Aussage gegen Aussage. Da muss man sagen, da wird in der Regel den Vertretern und Vertreterinnen der Staatsgewalt doch mehr geglaubt. Das ist auch nicht jetzt einfach eine These, die ich so raushaue, sondern das ist auch wirklich meine Beobachtung aus vielen Prozessen, dass es so ist. Es gibt da auch tatsächlich eine Studie zu, die hat ein Kriminologe von der Uni Bochum durchgeführt, der heißt Tobias Singelstein. Der hat dann schon vor einiger Zeit schon mal so Zwischenergebnisse veröffentlicht und letztes Jahr wurde die ganze Studie veröffentlicht. Und da ist das leider sehr klare Ergebnis, dass übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung nur sehr selten aufgearbeitet wird. Man muss an dieser Stelle natürlich einmal noch ganz deutlich sagen, du hast es Anna ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Also Polizistinnen und Polizisten, die dürfen grundsätzlich natürlich Gewalt anwenden, das dürfen sie. Sie dürfen Leute ja auch festnehmen und sie dürfen sie fesseln, wenn es sein muss. Sonst könnten sie ihren Job ja gar nicht machen. Das leuchtet einem ja, finde ich, auch sofort ein. Aber die Einschränkung ist eben, sie dürfen es halt nur, wenn es wirklich sein muss. Und dann natürlich so zurückhaltend wie möglich. Wir sprechen deshalb jetzt ja hier gerade auch nur über Fälle übermäßiger Polizeigewalt, also wo es keinen angemessenen Anlass gibt oder wo ein Polizist, eine Polizistin mit völlig überzogener Härte vorgegangen ist. Und da kam in dieser Singelstein-Studie da von der Uni Bochum dann raus, dass es erstmal sowieso schon mal kaum jemand überhaupt auch nur anzeigt, wenn die Polizei ihn oder sie zu ruppig angefasst hat. Nur 9% der Betroffenen, die erstatten überhaupt Anzeige. Ein Grund ist da unter anderem, dass sie befürchten, dann im Gegenzug selber eine Anzeige zu bekommen und vor Gericht zu landen. Und wenn es dann doch zur Anzeige kommt, dann stellt die Staatsanwaltschaft fast alle Ermittlungen ein. In nur etwa 2% der Fälle wird überhaupt Anklage gegen die Polizisten erhoben und dann zu einer Verurteilung kommt es in, ich glaube, weniger als 1%.
Also man kann über einen ganz dicken Daumen sagen, verurteilte Polizisten gibt's quasi nicht. Da haben wir in Hamburg mit den G20-Prozessen ja auch ziemlich einschlägige Erfahrungen. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, dass es keine Hamburgerin und keinen Hamburger gibt, der oder die sich nicht an diesen Staatsgipfel bei uns in der Stadt erinnert. 2017 war er, Regierungschefs aus 20 Ländern waren hier, weit über 30.000 Polizistinnen und Polizisten aus überall auch angekarrt, war natürlich nicht alles Hamburgerin. Und noch viel, viel mehr Demonstrierende waren aus ganz Europa angereist. Ziemlich heiße Gemengelage, mitten in der Stadt, in der Schanze das meiste Jahr. Tagelang gab es massive Ausschreitungen. Wir reden da von brennenden Autos, von geplünderten Geschäften. Wir reden allerdings auch von echt überforderten und dramatisch aggressiven Polizisten. Da habe ich Bilder gesehen, die ich echt lange nicht vergessen habe. Also in dem Zusammenhang mit dem Gipfel ist auch nicht selten damals das Wort, das weiß ich noch, bürgerkriegsähnliche Zustände gefallen. Das fand ich schon auch, ich erinnere es immer noch. Das waren beruflich und emotional echt verrückte Tage. Und von den Gipfelgegnerinnen und Gegnern sind ziemlich viele vor Gericht gelandet, verurteilt, auch teilweise lange Gefängnisstrafen dabei. Und zur Wahrheit gehört aber auch, finde ich, dass diese durchaus sehr rigorosen, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren, sehr rigorosen Einsätze der Polizisten bislang noch nicht zu einer einzigen Verurteilung geführt haben. Oder habe ich eine vergessen?
Nee, du hast keine vergessen. Es gibt keine einzige Verurteilung von Polizistinnen oder Polizisten nach G20. Es ist so, dass nach G20 gegen 1289 Männer und Frauen ermittelt wurde, die also den Gipfelgegnerinnen und Gegnern zugerechnet wurden. Und es sind auch wirklich Hunderte davon verurteilt worden. Und es gab zwar auch 157 Anzeigen gegen Polizistinnen und Polizisten. Es wurde aber nur in einem einzigen Fall Anklage erhoben. Da sind in diesem Fall 3 Beamte beschuldigt. Und das aber auch erst im Dezember 2023, also 6,5 Jahre später, eine erste Anklage gegen Polizistinnen und Polizisten. Und aber auch, weiß man jetzt schon, die einzige, das steht fest, die Akten sind ansonsten geschlossen, da wird nicht mehr viel nachkommen. Und einen Prozess gegen diese 3 Beamten, den gab es bisher auch noch nicht.
Aber woran liegt das denn? Ist es einfach von vornherein klar, dass der eine den anderen nicht verpfeift? Also ist das dieses Nestbeschmutzerprinzip, keiner will auf den anderen?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Das hat die Polizistin hier in unserem Fall von dem Robert B. ja auch bestätigt. Ne? Sie hat ja auch gesagt, naja, wenn mein Kollege sagt, jemand hat ihn angegriffen, natürlich glaube ich ihm das.
Ja gut, das kann ich ein Stück weit verstehen. Ne? Also wenn mich mein Kollege, wenn du mich um Hilfe fragst, dann frage ich auch nicht nach, bist du sicher, muss ich das jetzt machen, sondern dann erstmal mache ich das.
Das ist ja auch genau richtig so. Ne? Und man muss auch sagen, natürlich müssen sich Polizistinnen und Polizisten beim Einsatz aufeinander verlassen können. Das ist ja völlig klar. Ne? Man muss da auch ein Stück weit zusammenhalten als Gruppe, sonst kannst du, glaube ich, diese belastenden Situationen auch gar nicht aushalten. Und ähnlich mit dieser Loyalität ist es auch mit der Staatsanwaltschaft. Die glaubt der Polizei auch erstmal grundsätzlich alles. Das sind ja beides Ermittlungsbehörden, die sehr eng zusammenarbeiten. Und da sind die sich natürlich erstmal auch nah, kann man sagen. Aber das Ganze, das muss natürlich Grenzen haben. Und die Grenze, die ist eben dann, wenn einer über die Stränge schlägt. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Viele Ermittlungen scheitern auch daran, dass die Schläger, nenne ich es jetzt mal überzogen, also Polizisten, die vielleicht so ein bisschen zu ruppig werden, gar nicht zu identifizieren sind. Du stehst ja als Betroffene im Grunde einem schwarzen Block gegenüber. Einem schwarzen Block aus uniformierten Polizisten, die alle komplett gleich aussehen. Und da identifiziere später mal, wer es jetzt genau war. Und noch zu G20, da gab es in Hamburg überhaupt keine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten.
Da muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen was getan, bundesweit, aber auch bei uns hier in Hamburg. Klar, bei der Kennzeichnungspflicht, du hast es ja eben gesagt, geht es eben genau darum, dass man im Falle von Polizeigewalt hat überhaupt die Chance auf Aufklärung hat. Das geht natürlich viel einfacher, wenn man sagen kann, Karl-Heinz oder am besten steht noch ein Name drauf. Aber wenn das nicht, dass dann einfach eine Nummer da ist und man sagen kann, hier die 739, ich sollte keine Nummern sagen, nicht, dass jetzt jemand anfängt zu googeln. Also Nummer XY, die habe ich genau gesehen, die war's. Ich weiß, dass damals die Deutsche Polizeigewerkschaft war von der Idee damals erstmal nicht so angetan, weil sie nämlich fürchteten, dass es eine Zunahme von willkürlichen Vorwürfen gegen Beamte geben könnte. Muss man allerdings auch mal sagen, in keinem europäischen Land, das so eine Kennzeichnungspflicht eingeführt hat, wurde ein nennenswerter Anstieg solcher Anschuldigungen festgestellt. Also ich glaube inzwischen, ehrlich gesagt, ist die Polizeigewerkschaft damit auch fein. Habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber das ist ja hier inzwischen gelebte Praxis. Seit 2019, also 2 Jahre nach dem Gipfel, wurde das hier eingeführt. Seitdem gibt es hinten 6 Ziffern drauf und links oben auf der Brust gibt es dieselben 6 Ziffern nochmal. Da ist was passiert.
Wieder zurück zu unserer Verhandlung. Da ist es jetzt so, dass die Richterin, als alle Zeuginnen und Zeugen vernommen sind, noch kurz ein Video abspielt, das ein Polizist von dieser Szene gemacht hatte. Das setzt allerdings erst ein, als Robert B. da schon am Boden liegt. Also die Richterin sagt dann noch, naja, wie er da auf dem Boden liegt, sehe ich jetzt aber eigentlich keine Widerstandshandlung mehr. Sie regt dann deswegen an, ein sogenanntes Rechtsgespräch zu führen. Ein Rechtsgespräch kannst du machen zwischen allen Prozessbeteiligten, wenn man das Gefühl hat, so vielleicht kommt es ja doch nicht zur Verurteilung oder die Sache ist doch nicht so gravierend oder so, dann können sich dann das Gericht mit der Staatsanwaltschaft in der Verteidigung zusammensetzen, überlegen, ob man vielleicht eine andere Lösung findet, zum Beispiel das Verfahren einzustellen gegen eine Geldbuße. Das ist ja so ein Klassiker. Das regt sie also in dem Fall auch an. Und dann lehnt Robert B.'s Rechtsanwalt das aber ab. Der will kein Rechtsgespräch, denn dann würde die Sache ja wahrscheinlich eingestellt werden, ob mit oder ohne Geldbuße, muss dann verhandelt werden. Aber wenn es eingestellt wird, dann würde natürlich niemand mehr was davon mitbekommen, sagt er. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Er sagt, wir haben etwas, das bringt die Sache zu Ende und zwar mit Knall und Fall.
Genauso wird man es im Buch machen. Ich würde es jetzt niemals weglegen. Bester Cliffhanger ever. Erzähl weiter.
Ja, es waren natürlich alle total gespannt, was denn jetzt kommen würde. Aber für den Tag erstmal große Enttäuschung, ging nichts weiter. Der Verhandlungstag war nämlich zu Ende, wurde beendet. Aber es gab einen weiteren Termin. Der war nur wenige Tage später, am 28. November 2022. Ja, und dann geht alles wirklich sehr, sehr schnell. An diesem Nachmittag, da holt der Rechtsanwalt, Jonas Hennig heißt der, nämlich einen Stick aus seiner Aktentasche. Und er bittet die Richterin, das Video darauf abzuspielen. Das ist ein Video, das hat damals eine Frau gemacht, die bei der Situation am Jungfernstieg vor Ort war und die einfach mit dem Handy draufgehalten hat.
Zufällig.
Zufällig, genau. Genauso überrascht, wie du jetzt gerade guckst, hat die Richterin auch geguckt. Die war erstmal wirklich sehr, sehr perplex. Ja, aber sie nimmt natürlich diesen Stick und sie legt ihn in den Computer ein. Dann läuft dieses Video und ich kann dir sagen, es zeigt genau die Situation, über die wir die ganze Zeit sprechen und zwar von Anfang an. Und die Situation, die ist einfach eindeutig. Es ist ganz klar zu sehen, was sich abgespielt hat. Nämlich, dass Robert B. mit seiner Pappschachtel da zwar echt rumgenervt hat, der hat da rumdiskutiert und immer wieder, der hat echt genervt. Aber mehr halt auch nicht. Er hat einfach nichts gemacht. Und dann ist zu sehen, dass plötzlich der Polizist vollkommen unvermittelt auf ihn losgeht und ihn mit dem Schlagstock niederschlägt.
Das wäre mal ein Geschenk gewesen, jedenfalls aus Roberts Sicht. Aber warum hat der Anwalt das denn nicht schon viel früher gezeigt, bevor es überhaupt zum Prozess kam? Dann wäre Robert B. doch bestimmt nicht mehr auf der Anklagebank gelandet.
Ja, genau. Er wäre nicht auf der Anklagebank gelandet. Das hat natürlich auch die Staatsanwältin dann gleich gesagt. Die war natürlich obergenervt, dass da gerade vor ihren Augen ihre Anklage zusammengebrochen ist. Aber genau das, dass Robert B. da gar nicht erst gelandet wäre, das wollte er nicht. Ein Anwalt wollte es auch nicht. Es ist doch so, also wenn sie das Video jetzt vorher schon gezeigt hätten, dann hätte die Staatsanwaltschaft Robert B. natürlich gar nicht erst angeklagt. Dann wären die Ermittlungen gegen ihn natürlich eingestellt worden und seine Akte wäre geschlossen worden und für ihn wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das hätte ja nun nicht automatisch bedeutet, wenn seine Akte geschlossen ist, dass da eine neue eröffnet wird und dass jetzt gegen die Polizisten ermittelt wird. Aber genau das wollte halt dieser Anwalt unbedingt erreichen. Und es war für ihn, du hast es gerade ein Geschenk genannt, natürlich war es ein Geschenk. Jetzt gab es mal ein Video, wo einfach eindeutig zu sehen war, was los war. Und er wollte die Gelegenheit einfach nutzen und er wollte das auch in der Öffentlichkeit dann mal zeigen, wie das da gelaufen ist mit diesen Ermittlungen und der Frage, wem wird hier geglaubt und wem nicht. Und seine Strategie war deshalb, ich halte das Video zurück, bis es zum öffentlichen Prozess kommt, wo dann eine Richterin oder ein Richter sitzt und wo die dann einfach mal sehen, mit eigenen Augen, dass er oder sie da im Saal von der Polizei schlichtweg getäuscht wurde.
Aber dafür brauchte der Anwalt ja schon auch einen Mandanten, der das ganze Spiel mitspielt. Was war ja von vornherein eingefädelt.
Ja, natürlich. Also mit Robert B. war das natürlich abgesprochen. Das ist für ihn ja auch ein Ding, ne? Also du hast die Möglichkeit, letztendlich ziehst ein Video raus und dann ist die Sache für dich erledigt. Oder du setzt dich so einem Prozess aus. Das ist nicht nichts, ne? So ein Prozess, das ist immer belastend und birgt natürlich auch das Risiko, dass es schief geht. Aber die haben das vorher abgesprochen, dass sie das genauso wollen. Der Anwalt hat dann auch gesagt, dass er das pro bono gemacht hat, sprich Robert B. musste nichts dafür bezahlen. Und Robert B. hat dann seinen Anwalt auch noch sagen lassen, das fand ich auch ein überzeugendes Argument eigentlich, dass er gesagt hat, er selber, er ist als Feuerwehrmann ja auch Beamter. Und er war einfach schockiert, so was sein Beamtenkollege da an diesem Nachmittag mit ihm gemacht hat. Und deswegen wollte er diesen Prozess. Ja, als das Video zu Ende ist, da sagt der Rechtsanwalt dann noch, das ist das erschreckendste Video von Polizeigewalt, das ich je gesehen habe. Und er sagt, und es ist noch erschreckender zu sehen, wie hier im Prozess gelogen wurde. Die Staatsanwältin, die ist natürlich komplett auf Zinne. Die sagt dann, es ärgert mich, dass wir hier schon zum zweiten Mal sitzen müssen. So weit hätte es doch gar nicht erst kommen müssen. Aber als sie das sagt, da rastet der Anwalt echt aus. Also der richtet sich dann da direkt an die Staatsanwältin und er fährt sie wirklich an, auch jetzt mit lauter Stimme und fragt so, das ärgert sie? Ihre Polizisten, die begehen hier vor ihren Augen lauter Straftaten und sie ärgern sich, dass wir ein zweites Mal hier sitzen müssen? Daraufhin hat die Staatsanwältin auch nichts mehr gesagt. Ja. Und die Richterin, die sagt dann, was wir hier sehen, das erschreckt mich sehr. Sie findet dann zwar auch, wie die Staatsanwältin, dass der Anwalt das Video schon vorher hätte raushören können, aber na gut, hat er halt nicht getan. Dann kommt nochmal der Anwalt, der sagt, nee, ich hätte es eben nicht früher rausholen können, denn dann hätten wir hier nicht die Falschaussage des Polizisten erlebt. Also der Anwalt legt da total unverhohlen offen, dass er den Polizist wirklich bewusst in eine Falle hat laufen lassen, so muss man es glaube ich sagen. Er kündigt dann noch da im Amtsgerichtssaal an, dass er Strafanzeige gegen den Polizisten stellen wird. Da bekommt er dann auch nochmal Rückendeckung der Richterin. Die dreht sich nämlich zur Staatsanwältin und sagt ihr, also die Staatsanwaltschaft, die wird es jetzt ja von Amts wegen ermitteln müssen. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass sie verpflichtet sind, ein Verfahren einzuleiten und dass ich, also die Richterin, dann wohl irgendwann als Zeugin dazu aussagen werde.
Weil sie die Lügen des Polizisten ja miterlebt hat.
Ja, genau.
Darf er das eigentlich? Also ich finde es ja wirklich einen genialen Schachzug und er ist ja auch eins zu eins aufgegangen. Aber darf er das, also das Gericht sozusagen so benutzen, um das so einzufädeln?
Naja, es gab ja die Anklage gegen seinen Mandanten. Der saß ja nun da als Beschuldigter, als Angeklagter. Und als Verteidiger ist natürlich deine Entscheidung, welche Strategie du wählst. Das darfst du. Ja, das darf er. Es ist dann auch an dem Tag wirklich alles sehr schnell zu Ende. Also natürlich plädiert dann auch die Staatsanwältin auf Freispruch. Der Rechtsanwalt hält ihr dann nochmal kurz vor, sie waren auf Verurteilungskurs, weil sie Polizisten einfach immer alles glauben. Und die Richterin, die spricht Robert B. dann natürlich frei. Sie sagt dann noch was, was ich da echt gut fand. Ich fand gut, dass sie das nochmal so klar auch ausgesprochen hat. Sie richtet sie nochmal direkt an Robert B. und sagt zu ihm, ich finde es richtig, wie sie sich entschieden haben. Also, dass sie diesen Prozess auf sich genommen haben. Denn, sagt sie dann, So etwas, was ihnen passiert ist, das muss öffentlich gemacht werden.
Und ich würde vermuten, dass der Polizist natürlich inzwischen hinter Gittern ist.
Ach, Anna.
Nein, so wie das du nicht. Hinter Gittern nicht, aber hat es einen Prozess gegeben?
Nein, hat es noch nicht. Das Ganze ist jetzt 1,5 Jahre her und die Staatsanwaltschaft, die hat den Polizisten noch nicht mal angeklagt.
Verrückt. Und weißt du was? Weißt du, was ich das Schlimmste finde? Es überrascht mich nicht mal besonders. Mir sind die G20-Erfahrungen, die sind mir noch so präsent vor Augen, dass ich vielleicht frustriert bin, wenn ich dir da so zuhöre, dass das noch nicht passiert ist. Aber überrascht bin ich tatsächlich nicht. Und bevor du, Elke, uns jetzt erzählst, worum es in unserer nächsten Folge gehen wird, bekommt ihr Hörerinnen und Hörer noch einen Hörtipp von mir. Diesmal kommt er von den Kolleginnen und Kollegen vom SWR. Das Wissen heißt der Podcast und der bietet euch jeden Tag etwas Neues aus Gesundheit, Geschichte, Wissenschaft und Weltgeschehen. Gut recherchiert, man lernt immer ein bisschen was dazu. Ich habe gestern mal reingehört und könnt ihr euch jetzt drei lang, drei breit was zum Thema Rewilding erzählen. Super spannend, wie Wälder wieder ihren natürlichen Zustand versetzt werden sollen. Hört da gerne mal rein. Das Wissen vom SWR hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Ja, das nächste Mal geht es um ein Thema, bei dem ihr alle wahrscheinlich jetzt direkt zusammenzuckt, weil ihr es einfach kennt. Es geht um Angst vorm Zahnarzt und konkret um einen sehr jungen Mann, 18 Jahre alt, der panische Angst vorm Zahnarzt hat, der sich deswegen entscheidet, eine lange Behandlung unter Vollnarkose vornehmen zu lassen und das Ganze nimmt ein tragisches Ende.
Damit ihr keine Folge verpasst, diesen Podcast am besten sofort abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcast hört.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.